Ich begrüße euch, liebe Geschwister. Ich bin meinem Bruder Kai sehr, sehr dankbar. Er hat das angekündigt, was wir uns heute anschauen wollen. Danke auch nochmal für den Kontext zu Philipp Hiller. Das war mir so nicht bewusst. Und es macht natürlich in dem Kontext seine Lieder, die er gemacht hat, noch viel, viel wertvoller und sehr, sehr erstaunlich. Und ja, ich bin ein großer Freund seiner Lieder. Wie schon gesagt, ich habe heute die Freude, über die Entrückung zu sprechen. Und wir wollen uns deswegen in dem ersten Brief des Apostels Petrus an die ersten Thessalonicher einen Text lesen. Ich möchte kurz zum Kontext des Briefes und der Gemeinde in Thessalonich sagen, die Gemeinde ist durch Paulus seine Arbeit für den Herrn entstanden. Das können wir in Apostelgeschichte 17 gut nachlesen. Er lehrte mindestens an drei Sabbaten in der Synagoge und es wurden Juden sowohl als auch Heiden gläubig. Aber es stellte sich schnell Verfolgung ein und Paulus musste fliehen. Und von Athen aus wird dann Timotheus, der etwas unauffälliger war als Paulus, zu den Thessalonichern gesandt. Und er bringt wirklich gute Nachrichten mit, trotz Verfolgung und Drangsal wächst die Gemeinde im Glauben, steht fest in der Wahrheit. Und so ist der erste Thessalonicher Brief entstanden, der Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Paulus hatte sie in der kurzen Zeit vieles gelehrt und baut auch auf dem Wissen auf durch den Brief. Und er erwähnt am Anfang des Briefes in 1. Thessalonicher 1, Vers 3, drei Begriffe, die uns sehr bekannt sind. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und um den letzten der drei, um die Hoffnung, soll es heute gehen. Es geht um die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, wovon er in jedem Kapitel des Briefes immer wieder spricht und was eigentlich das große Hauptthema des ersten Thessalonicher Briefes ist, den Herrn zu erwarten. Und dafür möchte ich im Kapitel 4 des ersten Thessalonicher Briefes lesen, die Verse 13 bis 18. Erste Thessalonicher Brief, die Verse 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Bis dahin. Wir können in dem Text ganz gut sehen, dass der Apostel etwas Neues sagt. Zu dem Thema wird auch in 1. Korinther 15 gesagt, sagt Paulus, ein Geheimnis. Etwas, was bisher nicht ganz klar war und was noch unbekannt war. Und dahinter steht folgendes Auslegungsprinzip. Der Herr Jesus Christus hat viel in den Evangelien auch von seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit geredet. Da knüpft er an viele Dinge an, die im Alten Testament schon genannt sind, dass Gott eines Tages wiederkommen wird und herrschen wird. Und das hat er vor allen Dingen in den Evangelien in Matthäus 24, Markus 13 oder auch Lukas 21 getan, dass er sein Kommen in Macht und Herrlichkeit beschreibt. Aber hier redet Paulus von etwas anderem, was bisher nicht so dargelegt war. Es ist das, was der Herr Jesus in Johannes 14 andeutet. Dafür lesen wir, schlagen wir auf, Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Bis dahin. Hier heißt es, der Herr Jesus geht in den Himmel. Das ist passiert bei seiner Himmelfahrt. Aber auch, dass er wiederkommen wird. Zu der Zeit wussten die Jünger wahrscheinlich nicht ganz genau, was er meinte. Und dahinter steht folgendes Prinzip, dass der Herr Jesus Christus in Johannes 16, die Verse 12 bis 13 gesagt hat, dass er noch vieles ihnen zu erzählen hätte, aber sie könnten es jetzt nicht ertragen bzw. verstehen. Wenn der Heilige Geist kommen würde, würde er sie in die ganze Wahrheit leiten. Und so ist es gerade dem Apostel Paulus in den Lehrbriefen und generell in den Briefen gegeben worden, Neues zu enthüllen. Er redet oft von Geheimnissen, Dinge, die vorher unbekannt waren und jetzt geoffenbart werden. Und das ist hier auch solch eine Sache, dass der Apostel Paulus hier anfängt, die Thessalonicher nicht mehr in Unwissenheit zu lassen, sondern sie aufzuklären. Es beginnt mit keine Unwissenheit über die Entschlafenen. Und er redet auch von den anderen, die keine Hoffnung haben. Und es ist tatsächlich so, dass für die Welt das Grab in ihrer Denkweise die Endstation ist. Ich musste es selber noch nicht oft miterleben, wenn, ich bin ja auch noch relativ jung, wenn geliebte Angehörige versterben. Und steht in Hebräer 9, Vers 27, dass es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Und das ist der Weg, den wir von uns selbst aus alle gehen würden. Wie Kai es gesagt hat, auch wir, die wir gläubig sind, sind aus unserer Gottlosigkeit herausgerufen worden. Wir würden alle den Weg gehen, sterben und dann aufgrund unserer Sünden wartet das gerechte Gericht Gottes auf uns. Wenn es nach uns geht, wenn es auf uns ankäme. Es ist nicht, wie manche Religionen bezeugen, dass der Mensch, wenn er stirbt, denn aufgrund seines Lebens, was er gelebt hat, wiedergeboren wird und dann ein Leben bekommt, was dem Alten entsprechend ist, also nach den Werken, wie es beispielsweise der Buddhismus lehrt, da wo gesagt wird, ja, je nachdem, wie viel Karma du dir angesammelt hast, so wird dann dein nächstes Leben sein. Dem widerspricht die Bibel ganz klar. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, nicht etliche Male. Und die Welt hat demnach keine Hoffnung für ihre Toten. Doch bei der Gemeinde Jesu Christi gibt es, trotz aller Traurigkeit und vorweiligen Trennung, wenn Brüder und Schwestern sterben, eine Hoffnung. Und ich will kurz auf den Begriff Entschlafen oder die Entschlafenen eingehen. Die Bibel benutzt diesen Begriff, um natürlich auch den normalen Schlaf zu beschreiben, wenn jemand eingeschlafen ist, aber auch, wenn Gläubige entschlafen. Das heißt, ihr Leib entschläft und die Seele geht direkt zum Herrn. Paulus sagt in Philippa, Kapitel 1, Vers 23, ihn verlangt aufzubrechen und bei Christus zu sein. Paulus hatte eine Gewissheit, dass wenn sein Leib entschläft, er beim Herrn sein würde, dass seine Seele beim Herrn wäre. Und das ist durch das Werk, was der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für uns vollbracht hat, möglich, dass wir direkt zu ihm kommen. Aber der Apostel Paulus hat hier etwas anderes im Blick, das Wiedersehen bei der Wiederkunft des Herrn mit allen Gläubigen und die damit verbundene Auferstehung. Und die Thessalonicher fragten sich bezüglich der Wiederkunft, wie wird es sein? Werden die, die jetzt vorher entschlafen, die Wiederkunft verpassen? Wie verhält es sich mit ihnen? Wie stehen sie zu diesem Ereignis? Und so lüftet Paulus jetzt in den folgenden Versen Stück für Stück das Geheimnis. Es kommt immer wieder das Wort, denn er erklärt immer das, was vorher gesagt ist, immer wieder wird es neu und weiter ausgelegt. Und die Entrückung, können wir schon jetzt sehen, bedeutet Hoffnung. Die Sache, die Paulus darlegen will, sehen wir im Vers 14, ist eine sichere Sache, die glaubwürdig ist. Er sagt, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, Die ganze Bibel ist von Gott eingegeben. Es heißt in Psalm 119, Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und deine Bestimmungen sind allesamt gerecht. Aber doch ist der Mittelpunkt aller Lehre und aller Verkündigung der Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Und der Tod und die Auferstehung vom Herrn wurden im Alten Testament schon vor hunderten Jahren vor diesem Ereignis angekündigt. Jesaja 53 spricht von dem leidenden Messias, der sein Leben lassen wird. Auch Psalm 22 und Psalm 16 spricht an einer Stelle über die Auferstehung. Es ist was das Wort Gottes vorhergesagt hat und dann auch eingetroffen ist. Und Paulus benutzt den Tod und die Auferstehung als sicheres Fundament, um zu sagen, wenn wir das glauben, so wird Gott auch die Entschlafenen, also die bereits gegangenen Gläubigen, mit ihm führen, mit ihm bringen. Und es ist eine Tatsache, die Tod und die Auferstehung des Herrn allein in dem Leben von dem Herrn Jesus Christus bezüglich seines Geburtsortes, seines, wie ich gesagt habe, seines Sterbens, seines Auferstehens, seines Lebens, gibt es so zahlreiche Prophezeiungen. Keine andere Religion kann dies vorweisen. Wenn sich eine Prophezeiung erfüllt, könnte man sagen, gut, jeder liegt mal irgendwie richtig und kann auch Zufall sein. Aber dass sich tausende Prophezeiungen bereits durch die Bibel erfüllt haben, das gibt es nirgendwo anders und zeigt, dass Gott der Autor der Schrift ist. Kein anderer steht über der Zeit, dass er hunderte Jahre vorher Dinge sagen kann, die dann auch eintreten und das in einer so, so großen Zahl. Und genauso wird es sich erfüllen. Der Herr beziehungsweise Gott wird durch Jesus die Entschlafenen mit sich bringen. Und wir können durch den Vers festhalten, die Entrückung und auch, dass die Entschlafenen wiederkehren werden, ist eine sichere Sache, die so sicher ist, wie der Tod und die Auferstehung des Herrn, so wird es auch passieren. Vers 15, wieder das Wort denn. Und es ist hier von einem Wort des Herrn die Rede, was wieder unterstreicht, Paulus legt etwas Neues dar. Und er sagt, wir, die wir leben. Paulus zählt sich selber zu den Lebenden, wenn dieses Ereignis stattfinden wird. Er hatte die Erwartung, dass er die Wiederkunft des Herrn als Lebender erleben wird. Und wir wissen, dass er schlussendlich nicht übrig geblieben ist, dass er nicht lebend war. Aber dass er das sagt, drückt für uns einfach aus, dass der Apostel Paulus eine Naherwartung dieser Ereignisse hatte, dass er beständig darauf gewartet hat und in dieser Erwartung auch lebte und diente. Und man kann bei dem Apostel Paulus sagen, es hat ihn äußerst fruchtbar gemacht für den Herrn und unterstreicht auch seinen Wandel, wie wir es heute auch gehört haben. Henoch wurde entrückt, aber es heißt auch, er wandelte mit Gott. Dann hat ihn der Herr genommen. Auch in Vers 17 wiederholt er diese Aussage, wir, die wir leben und übrig bleiben. Und auch in anderen Briefen drückt der Apostel Paulus seine Erwartung aus. In 1. Korinther 16, Vers 22 beispielsweise sagt er, ruft er aus Maranatha, was bedeutet, so ist Aramäisch und bedeutet, unser Herr kommt. Einer der Abschlussworte an die Korinther. Und auch in dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 10, heißt es, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ein ganz wunderbares Wort. Und die Worte beschreiben ganz eindeutig, dass Paulus erwartete, dass die Entrückung plötzlich und jederzeit geschehen könnte. Und drückt seine Erwartung aus. Die Entrückung ein Ereignis, das jederzeit passieren kann. Aber auch, wenn wir als Lebende den Herrn beständig erwarten, sagt uns der Text, dass wir, und wir hoffen das natürlich, ich denke, jeder Gläubige hofft darauf, als Lebender gefunden zu werden, wenn der Herr wiederkommt. Ich meine, das wäre eine so großartige Sache. Aber trotzdem gibt der Apostel Paulus jetzt Aufschluss, wir werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Er geht darauf auf die Bedenken der Thessalonicher ein, die ich bereits genannt habe, und fängt dann an, die Begebenheit, wie es ablaufen wird, zu beschreiben. In Vers 16 heißt es, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Und da denken wir an die Stelle in Johannes 14, da wo er gesagt hat, ich komme wieder, um euch zu mir zu holen. Der Herr kommt selbst. Er ist sich nicht zu schade dafür. Er schickt nicht einen seiner Diener, seiner Engel. Er kommt selbst, um uns zu holen. Es ist etwas so Wunderbares, um dann da zu sein, wo er ist. Im Himmel, vor dem Thron Gottes. Dann heißt es, da werden die Ereignisse, die sich am Himmel abspielen werden, beschrieben. Wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, das sind die Erscheinungen am Himmel, die die Wiederkunft, diese Wiederkunft begleiten und vom Himmel aus verkündigen. Ich denke, dass der Befehl, der ergeht, vom Herrn selbst ausgehen wird. Wir sehen es in den Evangelien in Johannes 11, als Lazarus gestorben ist und schon 4 Tage im Grab lag und die Verwesung schon eingesetzt hatte, ruft der Herr Jesus, Lazarus, komm heraus. Und William MacDonald schreibt so schön in seinem Bibelkommentar zum Neuen Testament, dass einige Bibelausleger sagen, wenn er Lazarus weggelassen hätte, sondern nur gerufen hätte, komm heraus, dann wären wahrscheinlich alle Toten aus der Umgebung auferstanden. Und das ist die Stimme des Herrn, die ergeht, und Lazarus wird wieder lebendig. Und so wird es auch hier sein. So viele Tote in Christus werden auferstehen, wenn der Herr kommt. Die Stimme des Erzengels. Das ist etwas schwierig. Die Bibel erwähnt tatsächlich nur einen einzigen Erzengel, der explizit als ein solcher ausgewiesen wird. Das ist der Erzengel Michael. Er wird beschrieben beispielsweise in Daniel 12 als der, der für das Volk Israel ganz besonders einsteht. Und auch in Judas 9 wird beschrieben, wie er mit dem Satan über Mose seinen Leib debattierte. Auch wieder in Bezug auf das Volk Israel. Und andere Erzengel werden, wie gesagt, nicht genannt. Und es ist etwas schwierig zu sehen anhand der Textstellen und auch an anderen Textstellen, inwieweit er beteiligt ist und was seine Stimme genau bedeutet. Es ist schwer zu sagen, wie er merkt. Auf jeden Fall, wenn ein Erzengel beteiligt sein sollte, dann ist es auf jeden Fall wahrscheinlich der Erzengel Michael, weil wir sonst von keinem anderen Erzengel in der Bibel lesen. Aber das können wir auch etwas offen lassen. Generell sind die Beschreibungen, die uns hier beschrieben werden, die Himmelserscheinungen, schwierig zu erklären und auch, denke ich, stand für mich nicht komplett zu erklären. Aber es wird auf jeden Fall, das können wir festhalten, gewaltig sein, was wir sehen werden und was vom Himmel herkommt und die Wiederkunft verkündigt. Da heißt es, die Posaune erscheint. Und es könnte ähnlich sein, in 2. Mose 19, wo das Volk Israel lagert, ertönt die Posaune und ruft das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Es kündigt die Gegenwart Gottes an und das Volk wird zu ihm gerufen. Von einer Posaune lesen wir auch in der Parallelstelle zu unserer Stelle, nämlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 50 bis 52. Da sagt der Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist: Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur letzten Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Bis dahin. Auch hier lesen wir von einer Posaune. Und hier heißt es, die letzte Posaune. Und ich möchte mir mit euch etwas Zeit nehmen, einen guten Exkurs ist es nicht, es ist schon zum Thema, aber diese letzte Posaune probieren zu sagen, was damit gemeint ist. Es gibt nämlich verschiedene Ansätze, diese zu erklären. Es gibt die beliebte Erklärung, sehr verbreitet, dass es sich dabei um die römische Militärposaune handelt. Es meint die Posaune aus dem römischen Heer, das heißt der erste Schall, das erste Geräusch bedeutet Zelte abbauen für die Soldaten, denn das zweite, das Gepäck auf die Lasttiere und die dritte und die letzte davon, Abmarsch. Es wird damit argumentiert, dass die Korinther diese Posaune aufgrund der römischen Besatzung kennen müssten. Aber die Beweise sind meiner Meinung nach eher außerbiblisch und innerbiblisch habe ich dafür wenig bis gar nichts gefunden. Und deswegen denke ich, dass es eher nicht wahrscheinlich ist. Es ist auch nicht die siebte Posaune aus der Offenbarung, die wir da lesen in Offenbarung 10 und Kapitel 11. Da wird die siebte Posaune erscheinen und da ist aber der große Unterschied. Wir haben gesehen, der Herr kommt hier in der Wiederkunft zur Entrückung, zum Heil, um seine Gemeinde zu sich zu rufen. Diese Posaune in der Offenbarung verkündigt eindeutig Gericht über diese Welt. Und auch andere Indizien sprechen dagegen, dass dies auch zu diesem Zeitpunkt, wo die Posaune erschallt, wie wir später, so Gott will, noch sehen werden, es ist eher unwahrscheinlich, dass damit die Entrückung gemeint ist. Und es ist auch nicht, meiner Meinung nach, die Posaune in der Endzeitrede. In Matthäus 24, Vers 31 heißt es, dass die Engel mit starkem Posaunenschall seine Auserwählten von allen vier Enden der Erde sammeln werden und an einem Punkt sammeln werden. Und wie ich euch bereits gesagt habe, in der Endzeitrede geht es hauptsächlich darum, dass der Herr in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und da geht es um die Sammlung um sein Volk Israel. Wir sehen es jetzt schon, dass das Volk Israel aus allen Nationen, wo sie vertrieben worden sind, wieder zurückkehren. Aber die vollständige Wiederkehr des Volkes Israel in sein Land, in das verheißene Land, wird komplett erst geschehen, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Da heißt es nämlich im Alten Testament, keiner wird übrig gelassen werden in den anderen Nationen. Alle Juden werden wieder nach Israel gebracht. Spätestens dann, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, um sein Reich aufzurichten und 1000 Jahre über diese Erde zu herrschen. Ich denke, dass etwas anderes wahrscheinlich ist, dass die letzte Posaune im Zusammenhang mit dem jüdischen Posaunenfest steht. Diese Lehre wird vor allen Dingen von Dr. Fruchtenbaum vertreten. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. Und dahinter steht folgendes Auslegungsprinzip. In 3. Mose 23 werden die jüdischen Feste genannt. Es geht in dem Kapitel 3. Mose 23 nicht darum, alle Details zu nennen zu diesen Festen. Es wird auch noch in anderen Stellen Details genannt. Aber es wird die Reihenfolge gezeigt, in welcher Reihenfolge und zu welchen Zeitpunkten die Feste stattfinden. Und wir können sehen, dass sich es werden zuerst 4 Feste gezeigt im 3. Mose 23, die relativ nah beieinander sind. Das Passa, das Fest der ungesäuerten Brote, die Darbringung der Erstlingsgabe und das Wochenfest, das sogenannte Pfingstfest. Diese 4 sind nah beieinander und dann haben wir zum Ende des Jahres noch einen Zyklus von 3 Festen, das Posaunenfest, den Versöhnungstag, den sogenannten Yom Kippur und das Laubhüttenfest als Abschluss der Festreihe. Und wir können sehen, dass sich exakt am Datum dieser Feste sich auch zugetragen hat, durch was diese Feste erfüllt werden sollten. Am Passach ist der Jesus Christus gestorben und hat sein Blut für uns vergossen. Und so spricht auch das Fest der ungesäuerten Brote. Sauerteig wird immer in der Bibel meistens als ein Bild für Sünde dargestellt. Und ungesäuert ist dagegen natürlich das Gegenteil. Und so sehen wir, dass die ungesäuerten Brote auch eine Hindeutung sind auf seinen sündlosen Leib und sein sündloses Blut, welches er gegeben und vergossen hat. Die Darbringung der Erstlingsgabe, die wurde einen Tag nach dem Sabbat der Passahwoche dargebracht. Und wir lesen in 1. Korinther 15 auch, in dem gleichen Kapitel, dass Christus der Erstling ist aus den Toten. Und wir sehen es in 1. Korinther 15, und das macht die Auslegung meiner Meinung nach auch wahrscheinlich, immer wieder, dass der Apostel Paulus Christus in Verbindung bringt mit den jüdischen Festen. In 1. Korinther 5, Vers 7, Christus unser Passahlamm. Dann 1. Korinther 5, Vers 8, die ungesäuerten Brote. Dann 1. Korinther 12 und 14 beschreibt er vor allen Dingen Dinge, die Geistestaufe, die Geistesgaben. Und er zitiert auch eine Prophezeiung aus Jesaja 28, die sich angefangen hat zu erfüllen an Pfingsten, als der Heilige Geist kam und die Gläubigen in Fremdsprachen, die sie vorher nicht gekannt haben, angefangen haben, Gott zu preisen und zu loben. Am Pfingstfest, am Fest der Wochen, genau am exakten Datum. Und 1. Korinther 15, wie ich es bereits gesagt habe, heißt es, Christus ist der Erstling aus den Toten. Zweimal, 1. Korinther 15, Vers 20 und 23. Und daher die Annahme, da sich alles exakt erfüllt hat und auch in der Sprache des 1. Korintherbriefes diese Feste genannt werden, ist es der Auslegungsweise wahrscheinlich, dass sich die letzte Posaune auf das jüdische Posaunenfest bezieht. Ich muss zur Erklärung geben, am jüdischen Posaunenfest wurden 100 Posaunenstöße gegeben. Und gerade der letzte war ein ganz besonderer. Dort wurde, vorher war es relativ gleich, aber zum Schluss wurde so lange geblasen, bis der Bläser keinen Atem mehr hatte. Und der wurde genannt der große und letzte Posaunenstoß. Und so ist nach dieser Auslegungsvariante die Annahme, dass sich durch die Entrückung das Fest der Posaunen erfüllen wird und das quasi der Auftakt ist für die noch vor uns liegenden Ereignisse. Nach dem Posaunenfest kommt der Versöhnungstag, der Yom Kippur, und da heißt es, wer sich dort nicht demütigt vor Gott, der soll, ja, ich will es jetzt nicht direkt sagen, aber die Demütigung und die Buße vor Gott zählt dort an dem großen Versöhnungstag. Und so wird die Zeit vor dem Yom Kippur auch als Zeit der Trübsal, durch die das Volk Israel, die sich vor der Entrückung noch nicht für den Herrn Jesus Christus entschieden haben, somit denn zur Gemeinde gehören. Für das Volk Israel bedeutet es, dass sie durch Trübsal gehen, aber es heißt, dass sie sich vor Gott demütigen werden. Und dann kommt der Herr und es geschieht die große Versöhnung. Und das Laubhüttenfest ist das letzte der Feste. Und wir lesen in Sacharja 14 beispielsweise, zum Schluss des Kapitels, dass das Laubhüttenfest das Fest ist, was auch im tausendjährigen Reich gefeiert werden wird. Alle Völker werden hinströmen. Und wer keine Gesandten absendet über dessen Land, wird es keinen Regen geben, heißt es da. Und das Laubhüttenfest ist ein Fest der Freude. Sagten die Rabbiner, freut euch. Und die Zeit des tausendjährigen Reiches ist eine große Zeit der Freude. Und deswegen denke ich unter der Abwägung der genannten Sichtweisen, dass das am wahrscheinlichsten zutreffen würde, auch wenn wir es vielleicht nicht zu 100% ganz sagen würden, aber es ist eine Abwägung dessen, was gesagt wird und ja, was auch innerbiblisch passen würde und wie es sich auch in Vergangenheit bisher zugetragen hat. Genau. Abschließend können wir sagen, was ich auch schon gesagt habe, dass die Entrückung mehrere große Himmelserscheinungen mit sich bringen werden. Der Himmel kommt in Bewegung. Und wir schauen uns jetzt an, wie die Erde reagieren wird. Das heißt im Vers 16, die Toten werden zuerst auferstehen. Die Rangfolge wird damit gezeigt, alle Entschlafenen in Christus werden auferstehen und die Seelen, wie ich gesagt habe, kommen mit dem Herrn mit und werden wieder mit den Leibern vereinigt. Nicht wieder, aber sie werden vereinigt. Und der Text, den wir gelesen haben in 1. Korinther 15, zeigt die Notwendigkeit der Auferstehung. Denn Verwesliches oder Sterbliches, unser Fleisch und Blut, können das Reich Gottes nicht erben. Das heißt nicht, dass unser Leib, den wir jetzt besitzen, schlecht wäre. In Psalm 139 sagt David, ich darf erkennen, dass ich von Gott wunderbar gemacht bin. Aber, und das müssen wir auch sagen, durch die Sünde ist er natürlich befleckt. Und deswegen heißt es natürlich, unser Fleisch und Blut, so wie wir jetzt sind, können wir nicht in die Himmelsherrlichkeit gehen mit unseren, ja, doch von der Sünde betroffenen Leibern. Durch Adams Ungehorsam ist die Sünde zu uns allen gekommen. Und daher brauchen wir einen unverwüstlichen Leib, einen Leib, der vollkommen ist, der nicht stirbt, ohne Leid, ohne Schmerzen. Und das Wort plötzlich in 1. Korinther 15 zeigt, das im Griechischen steht dort en atomos, plötzlich. Und zur Zeit, wo es geschrieben worden ist, hielt man, also generell hielt man den Begriff damals für unteilbar. Da wissen wir heute mehr, dass die Atome auch teilbar sind. Aber es zeigt uns einfach, wie schnell es passieren wird. Plötzlich passiert es. Und auch nachdem die Entschlafenen auferstanden sind, heißt es, das heißt in 1. Korinther 15, wir werden nicht alle entschlafen, also es wird auf jeden Fall Lebende geben, die werden dann auch verwandelt werden. Und wir erfahren von diesem Leib, den wir dann haben werden, noch was in einer Parallelstelle dazu, in Philipper 3, ab Vers 20. Philipper 3, ab Vers 20. Da heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Brüder und Schwestern, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und es ist so ein großer Trost, dass wir Himmelsbürger sind, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Und in dem Kontext wären doch unsere Sorgen, die wir jetzt haben, die Dinge, die uns jetzt plagen, doch kleiner, oder? Wenn wir wissen, dass wir eines Tages unser ewiges Bürgerrecht im Himmel bei Gott haben. Unser Leben jetzt ist zeitlich begrenzt, aber die Ewigkeit ist es nicht. Und jeder Gläubige weiß, an dem Tag, wo er stirbt, geht, wie ich bereits gesagt habe, gehen wir zum Herrn. Und interessant ist hier, die Stelle ergänzt 1. Korinther 15 und 1. Thessalonicher 4 sehr gut. Es wird der Leib beschrieben, den wir dann haben werden. Er wird dem Leib des Herrn Jesus gleichgestaltet sein. Wir lesen davon auch an anderen Stellen. Und der Gläubige in Christus kann jetzt schon wissen, von seiner Stellung her, wo er gläubig geworden ist, ist er bereits von der Stellung her vollendet. In Hebräer 10, Vers 14 heißt es, er hat die für immer vollendet mit einem einzigen Opfer. Von unserer Stellung her schaut uns Gott schon in Christus Jesus an, aber praktisch in unserem Leben ist es noch nicht der Fall und es wird auch in unserem Leben zu unseren Lebzeiten nicht der Fall sein. Erst, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt und unseren Leib umgestaltet, seinem Leib der Herrlichkeit. Dieser Leib wird vollkommen sein, wie ich gesagt habe, ohne Sünde, ohne die Schlechtigkeit unseres Fleisches, ohne Schmerzen, einfach wunderbar. Es ist nicht so, wenn es heißt, dass wir dem Herrn Jesus Christus gleichgestaltet sind, dass wir Gott sein werden. Das behaupten auch einige Religionen. Aber es ist so, wir werden nicht Gott sein, das ist klar. Aber wir werden von unserem Leib her so vollkommen sein, ohne Sünde, wie der Herr Jesus Christus auch ist. Wir werden ein Auferstehungsleib bekommen, so wie er auch einen bekommen hat. Und daher ist es so, dass die Erwartung, die wir haben, und die Erwartung ist, den Herrn natürlich aus dem Himmel zu erwarten, aber wir erwarten auch sehnsüchtig unseren neuen Leib, der vollkommen ist. Wir erwarten unsere praktische Vollendung, was wir durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus bereit sind von unserer Stellung her, wird dann praktisch geschehen. Und die Entrückung wird auf der Erde bei uns Gläubigen Vollendung bewirken. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und kehren wir zurück zum Brief, zum 1. Thessalonicher Brief. In Vers 17 heißt es, dass wir, wie wir schon gesagt haben, die Lebenden werden mit den Entschlafenen, die auferstanden sind, und die Lebenden werden verwandelt. Wir werden als eine Gemeinde zusammen dem Herrn entgegengerückt. Und wohin geht's? Es geht in die Luft, in die Wolken, dem Herrn entgegen. Nicht um dann, es geht nicht auf die Erde, um dann zu herrschen. Das probieren viele zu assoziieren, die denken, es geht hier auch in dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, um das Kommen in Macht und Herrlichkeit. Nein, es ist ein Kommen von dem Herrn für die Seinen. Er kommt nicht auf die Erde zurück, er kommt nur in den Luftraum und holt seine Gemeinde dort ab und führt sie in die Himmelsherrlichkeit. Das ist der große Unterschied zum Kommen in Macht und Herrlichkeit, wo gesagt wird, der Herr Jesus Christus wird auf diese Erde wiederkehren und 1000 Jahre herrschen. Hier kommt er nur in den Luftraum, um uns zu holen, und kehrt dann mit uns in die Himmelsherrlichkeit ein. Einerseits ist das das Kommen für die Seinen, und wenn er kommt, um zu regieren, ist es ein Kommen mit den Seinen. Dort wird er mit den Gläubigen, wie es auch an vielen Stellen heißt, Zachariah 14, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Da werden die Gläubigen aus dem Himmel mit dem Herrn Jesus Christus wiederkommen, wie es auch heißt, siehe, ich komme und mein Lohn mit mir. Und wenn die Gemeinde aus dem Himmel kommt und auf die Erde wiederkehrt, dann muss die Entrückung zwangsläufig vorher geschehen sein. Sonst könnten wir nicht aus dem Himmel wiederkehren. Und wir werden dann alle Zeit bei dem Herrn sein. Aber die Frage ist, die sich viele stellen, wann? Wann wird das geschehen? Und ich will noch mal kurz Dinge festhalten, die wir untersucht haben. Die Entrückung zur Entrückung ist, wie gesagt, zu unterscheiden vom Kommen in Macht und Herrlichkeit. Es sind zwei verschiedene Ereignisse, die stattfinden werden. Die ganze Gemeinde, haben wir auch gesehen, wird gemeinsam entrückt werden. Als kompletter Leib. Und die Bibel lehrt an keiner Stelle eine Teilentrückung. Alle wahren Gläubigen, die wiedergeboren sind, sind dabei. Und die Bibel lehrt auch, dass wir die Wiederkunft des Herrn beständig erwarten sollen. Im Gegensatz zu anderen Ereignissen, da wo Dinge zwangsläufig vorher geschehen müssen, bevor diese Ereignisse eintreten. Bei der Entrückung ist es nicht so. Und wenn wir uns die Frage stellen, wann, dann bezieht es sich nicht, dass ich euch jetzt ein konkretes Datum sage oder dergleichen, sondern wir wollen schauen, wo ordnen wir die Entrückung ein bei den Dingen, die vor uns liegen, bei den zukünftigen Dingen. Die Lehre der letzten Dinge, die Eschatologie. Wo packen wir von der Struktur her die Entrückung hinein? Und daher möchte ich hoffentlich mit euch zum Schluss in die Offenbarung schauen. Dort werden die zukünftigen Dinge geschildert. Und ich denke, dass man in der Offenbarung ganz gut anhand der Struktur des Buches und anhand der Akteure, die beschrieben werden, sehen können, wann die Entrückung geschehen sein müsste. Und vorab, liebe Geschwister, die Offenbarung ist ein Buch mit einer Verheißung am Anfang. Da heißt es, glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Das haben wir tatsächlich so an keinem anderen Bibelbuch. Und deswegen ist es auch für uns eine Motivation, uns damit zu beschäftigen und darüber nachzusinnen, auch wenn diese Dinge schwierig sind und wir wahrscheinlich nicht alles erklären können. Aber denke ich doch, dass wir die Struktur gut erkennen können. Und am Anfang im Kapitel 1 erscheint der Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit in seiner Majestät, dem Johannes auf der Insel Patmos. Und ein Schlüsselvers in der Offenbarung finden wir in Kapitel 1, Vers 19. Da sagt der Herr zu ihm, er soll schreiben, was er gesehen hat. Damit ist gemeint der erhöhte Herr, den er gesehen hat. Er soll schreiben, was ist, was jetzt gegenwärtig ist. Das ist das Zeitalter der Gemeinde. Das werden wir dann in den Kapiteln 2 und 3 lesen wir das. Und dann heißt es, und was nach diesem geschehen muss. Und ich bleibe erstmal bei dem, was jetzt ist. In den Sendschreiben an die Gemeinden, es sind 7 Stück und es sind höchst unterschiedliche Gemeinden, so wie es auch wirklich in den bisher fast 2000 Jahre Kirchengeschichte verschiedene Gemeinden gegeben hat. Er gibt verschiedene Tadelungen, verschiedenes Lob. Und so ist die Bewertung der Gemeinden höchst unterschiedlich, so wie es immer unterschiedliche Gemeinden gegeben hat und geben wird. Aber er gibt immer Verheißungen. An jedem Ende eines Briefes an eine Gemeinde sagt er, wer überwindet. Es wiederholt sich immer wieder. Und wer ist damit gemeint? Wer überwindet? Damit ist gemeint jeder wahre Gläubige. In dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 5 heißt es, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Diese Verheißungen gelten uns allen. Und ich möchte anhand der Verheißungen zeigen, 3 Dinge, die der Gemeinde verheißen sind. Zuerst heißt es in Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern überkleidet werden. Das ist der Gemeinde verheißen. Weiße Kleider, ein Zeichen der Reinheit und Vollkommenheit des neuen Leibes, des neuen Lebens. In Offenbarung 3, Vers 21 heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wir können daraus jetzt vielleicht nicht schlussfolgern, dass jeder Gläubige einen Thron bekommt, sondern es ist gemeint, dass der Herr Jesus Christus seiner Gemeinde Anteil schenkt an seiner Herrschaft, die er jetzt schon ausübt, aber dann praktisch auch ausüben wird im tausendjährigen Reich. Und so wie der Vater ihm die absolute Herrschaft über alles Fleisch, wie Johannes 17 auch sagt, gegeben hat, so werden wir auch Anteil haben an seiner Herrschaft, wenn auch im geringeren Maße. Er wird herrschen inmitten seiner Feinde. Und wir haben gesehen Kleider, Thron und zuletzt heißt es in Offenbarung 2, Vers 10, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Oder auch beispielsweise in Jakobus 1, Vers 12 heißt es, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, heißt es in 1. Korinther 16, der sei verflucht. Ebenfalls von Kron lesen wir in Offenbarung 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Und eine letzte Stelle aus den Lehrbriefen, die sehr bedeutsam ist, den Brief des Apostels Paulus an Timotheus, den zweiten, im Kapitel 4, Vers 8. Da sagt Paulus, es ist quasi sein Testament. Er ist danach hingerichtet worden, nachdem er diesen Brief geschrieben hat. Es wird als sein letzter Brief eingeordnet und er sagt im Kapitel 4, Vers 8, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Der Apostel Paulus bezieht diese Krone nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und wann wird sie ihm verliehen werden? An jenem Tag ist nicht, wenn Paulus stirbt und seine Seele zum Herrn geht, sondern nach der Entrückung, wenn die Gemeinde vor dem Richterstuhl Christi erscheinen muss. Das heißt hier, der gerechte Richter wird ihm diese zuerkennen. Und zwar nicht nur ihm allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und es wird aus dem Text eindeutig, wie auch der Ausleger John MacArthur sagt, dass dies eine Krone ist, die jedem Gläubigen zuteil werden wird. Sagt er in seinem Kommentar zum zweiten Timotheusbrief. Diese wird uns vor dem Richterstuhl Christi zuerkannt werden, wo wir als verherrlichte Menschen erscheinen müssen und wo es Lohn oder Tadel geben wird. Und auch im ersten Thessalonicher Brief sehen wir noch in den anderen Stellen, dass die Wiederkunft zur Entrückung immer wieder auch mit Beurteilung einhergeht. Daraus können wir schlussfolgern, dass auf die Entrückung der Richterstuhl Christi folgen wird. In 1. Thessalonicher 2, Vers 19 heißt es, Paulus sagt, die Thessalonicher seien seine Freude und seine Krone. Bei was? Bei der Wiederkunft des Herrn. Sie waren sein Lohn. Weil durch den Dienst des Apostel Paulus hat Gottes gegeben und geschenkt, dass die Gemeinde entstanden ist. Und auch 1. Thessalonicher 3, Vers 13 heißt es, die Herzen sollen untadelig sein bei der Wiederkunft, und zwar mit allen seinen Heiligen. Das Herz untadelig deutet darauf hin, dass es dann beurteilt wird, und zwar müssen wir alle Heiligen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Und auch 1. Thessalonicher 5, Vers 23, das ganze Wesen, Geist, Seele, Leib, soll untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft. Die Wiederkunft benutzt der Apostel Paulus, um die Thessalonicher anzuspornen, dass ihr Herz und ihr ganzer Leib untadelig seien. Und die Beurteilung macht deutlich, nachdem der Herr wiedergekommen ist, werden wir beurteilt werden, wie es auch an vielen anderen Stellen in der Bibel heißt, vor dem Richterstuhl Christi. Und dort wird uns Lohn oder auch Tadel zuteil werden. Und wir haben jetzt betrachtet die Verheißungen, die der Gemeinde gegeben worden sind. Weiße Kleider, Thron und Kronen. Und nach den Kapiteln 2 bis 3, in Kapitel 4, Vers 1, sagt die Stimme zu Johannes, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Wir erinnern uns an die Einteilung in Vers 19, Kapitel 1, Vers 19. Was gewesen ist, was er gesehen hat, was ist. Und jetzt wird dieses Zeitalter, was ist, abgeschlossen, in dem der Herr zeigt, ich zeige dir, was nach diesem geschehen muss, was eintreten muss. Und es tritt etwas Neues heran und Johannes ist im Geist und wird in den Himmel versetzt. Und wir haben uns heute die Entrückung angesehen und die Details, die mit ihr einhergehen, und Kapitel 4, Vers 1 und folgende Verse sind nicht zu 100% deckungsgleich zu dem, was wir gesehen haben, dass wir verwandelt werden, dass wir alle dem Herrn entgegengerückt werden. Aber man muss beachten, es ist nur Johannes, der im Geist in den Himmel versetzt wird. Aber, was wir gleich sehen werden, setzt voraus, dass die Entrückung geschehen ist. Und dass es auch für uns bedeutet, so wie Johannes nach Kapitel 2 und 3 in die Himmelsherrlichkeit gerufen wird, bedeutet auch für uns, in die Himmelsherrlichkeit eingegangen zu sein und vor dem Thron Gottes zu sein. Und in Kapitel 4 und 5 sehen wir erstmal vieles, was wir aus anderen Bibelstellen bereits schon kennen. Wir sehen den Herrn sitzen auf seinem Thron, und Blitze und Donner gehen von seinem Thron aus, ein Zeichen des Gerichtes und ein Zeichen dessen, was über diese Erde auch kommen soll. Aber wir lesen auch zum Beispiel in Jesaja 6, da wo der Herr auf seinem erhabenen Thron sitzt, oder Hesekiel 1, wo der Thron Gottes, Hesekiel gezeigt wird, dem, der darauf saß. Wir sehen auch vier lebendige Wesen, vier meiner Meinung nach mächtige Engel, Cherubine, die, davon lesen wir ebenfalls in Hesekiel 1, wo auch Wesen beschrieben werden. Sie sind nicht ganz zu 100% gleich, aber es ist was, was uns nicht ganz unbekannt ist. Und in Offenbarung 5 sehen wir dann auch noch eine riesige Schar von Engeln vor dem Thron Gottes, also rund um den Thron Gottes. Und das ist auch etwas, was wir aus anderen Stellen schon kennen. In Hiob 1 wurde, als der Herr das Herr des Himmels vor ihm versammelte, oder auch 2. Könige, wo der Prophet Micha sagt, ich sah den Herrn sitzen und das Herr des Himmels vor ihm versammelt. Engel vor Gott sehen wir auch in anderen Stellen. Aber liebe Geschwister, was fehlt? Was haben wir bisher noch nicht in anderen Stellen gesehen? Es sind die 24 Ältesten, die auf Thronen sitzen, in weißen Kleidern und mit Kronen bekleidet. Während vom Thron Gottes Blitze und Donner ausgehen, sitzen diese in Ruhe auf ihren Thronen und zeigen keinerlei Panik oder Angst. Und diese 24 Ältesten, was ich gerade gesagt habe, ihre Eigenschaften verkörpern die Verheißungen, die wir gerade in den Sendschreiben gesehen haben. Weiße Kleider, Thron und Kronen. Und sie beten Gott an und werfen ihre Kronen vor seinen Thron. Ein Zeichen, dass es nicht ihre Ehre ist, die auf ihrem Haupt ist, sondern dass es Gottes Ehre ist, die er ihnen gegeben hat. Und sie geben damit zu verstehen, es ist seine Gerechtigkeit, seine Gnade. Und es sind auch nicht die bloßen, es sind nicht die bloßen Seelen der Gläubigen. Zwischen den bloßen Seelen wird in der Offenbarung auch noch unterschieden. Aber wir haben gesehen, dass die Kronen erst vor dem Richterstuhl Christi vergeben werden. Und dieser folgt auf die Entrückung, wie die Stellen gezeigt haben, an jenem Tag nach dem Eingang in die Himmelsherrlichkeit. Und sie werden auch, die 24 Ältesten, eindeutig von den 4 lebendigen Wesen und von der riesigen Engelschar im Himmel unterschieden. Einige Ausleger würden diese als Engel bezeichnen, die 24 Ältesten. Wir sehen aber einen ganz klaren Unterschied zu diesen. Und auch wissen sie mehr als Johannes. Johannes weinte im Himmel, als niemand gefunden worden ist, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Und einer der Ältesten sagt, weine nicht. Siehe, es hat überwunden und dann steht das Lamm da, wie geschlachtet, der Herr Jesus. Welcher würdig ist, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Sie haben Erkenntnis. Und als das Lamm das Buch nimmt, fallen die Ältesten mit den 4 lebendigen Wesen. Die gemeinsame Anbetung sehen wir auch schon in Kapitel 4. Aber jetzt schauen wir in Kapitel 5. Sie fallen gemeinsam mit ihnen nieder und sie singen ein neues Lied. Und dann kommt im Kapitel 5, Vers 9 eine Aussage, die Aufschluss über ihre Identität gibt. Sie sagen, Kapitel 5, Vers 9, wo steht, und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das sagen die 24 Älteste. Und mit der Aussage bestätigen die 24 Ältesten ihre Identität. Das uns bezieht sich eindeutig auf sie. Sie sind verherrlichte Menschen aus allen Nationen. Okay, viele Bibelausgaben lassen das uns weg. In der Elberfelder steht nur, hast für Gott erkauft. Oder Luther schreibt, die 1984 Ausgabe, Menschen für Gott erkauft. Nach dieser Lesart wird suggeriert, dass jemand anders erkauft worden ist und nicht sie selbst. Vorweg, das Wort Menschen kommt nicht im Grundtext vor. Es wurde zur Verständnis willen mit hinzugefügt. Aber die eigentliche Lesart, wie sie in den Urschriften ist, ist wie in der Elberfelder Bibel, wo steht, hast für Gott erkauft. Der Unterschied ist aufgrund der Verwendung von unterschiedlichen Grundtextausgaben zu erklären. Und ich möchte mich nicht für eine dieser positionieren, möchte nicht sagen, dass diese die richtige ist, diese nicht. Ich kann kein Griechisch, aber ich habe Hilfsmittel, womit es mir auch als Laien erlaubt, in den Grundtext zu schauen und zu gucken, wie ein Wort übersetzt wird und auch welche Varianten, Lesarten es gibt. Und es verhält sich so, dass in Offenbarung 5, Vers 9 sehr, sehr, sehr sicher, dass uns überliefert worden ist. Aufgrund von einer einzigen Handschrift, hat sich eine Grundtextausgabe dazu entschieden, das uns wegzulassen. Dieser Folgen der Elberfelder und die Lutherbibel. Dagegen überliefert eine klare Mehrheit, die diese Textstelle hat, über 230 Handschriften, überliefert das uns. Und unter diesen 230 Handschriften befindet sich auch eine Handschrift, der Sinaiticus, der dieser einen Handschrift, dem Alexandrinus, in manchen Stellen sogar vorgezogen wird, weil der Sinaiticus älter ist als der Alexandrinus. Eigentlich deuten alle Kriterien der Textkritik darauf hin, dass das uns eindeutig überliefert worden ist. Das uns wegzulassen ist nicht richtig und der Befund an dieser Stelle ist eindeutig. Und wie gesagt, es geht nur um diese eine Stelle. Man muss jede Stelle anders bewerten, so wie der Befund ist. Aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Das bestätigt die Annahme, dass hier die ganze Gemeinde dargestellt ist. Sie ist die Haushalterschaft aus der ganzen Welt für Gott erkauft, die in Offenbarung 2-3 dargestellt ist. Und sie ist beim Herrn, bevor die Siegel geöffnet werden. Das sehen wir ganz klar, dass die Ältesten da sind, bevor der Herr Jesus in Kapitel 6 die Siegel öffnet. Ich bin der Meinung, dass die gesamte Gemeinde durch diese 24 Ältesten repräsentiert ist. Diese 24 Ältesten sind Vorsteher einer großen Himmelschar, weil, wenn sie sagen, du hast uns erkauft aus allen Sprachen und Nationen und Sprachen und Völkern, dann müssen wir schlussfolgern, es gibt weitaus mehr von diesen als 24. Und somit denke ich, dass die 24 Ältesten, wie gesagt, Repräsentanten von einer riesigen Schar im Himmel sind, der ganzen Gemeinde. Und das macht deutlich, dass die Entrückung der Gemeinde in der Einordnung vor der großen Trübsalzeit geschehen muss, die in Offenbarung, ab Offenbarung 6, wo die Siegel geöffnet werden, vonstatten gehen muss. Sie sind dort, bevor die Siegel geöffnet werden. Liebe Geschwister, wie groß wird der Stab, die Türmung der Kronen sein, die vor Gott, vor seinen Thron hingeworfen werden? Wie groß wird seine Ehre sein? Die Kronen, die vor seinen Thron geworfen werden. Wir sehen eine verherrlichte Menschenschar mit den Verheißungen, die wir in Kapiteln 2-3 gesehen haben und mit einer eindeutigen Aussage. Eine ganz klare Zeitangabe, bevor die Siegel geöffnet werden. Zum Schluss Vers 18, tröstet einander mit diesen Worten. Ist das nicht tröstlich, den Herrn beständig erwarten zu können, zu dürfen? Wir leben in den letzten Tagen, da sind sich viele einig. Und die Anzeichen über die letzte Trübsalzeit, über den sogenannten Tag des Herrn, der dann im Kapitel 5 im 1. Thessalonicher Brief folgt, diese Anzeichen sind sehr, sehr groß, dass dieser bald stattfinden wird. Und wie viel näher muss die Entrückung der Gemeinde sein? Viele Gläubige haben Angst, dass die Vorentrückungslehre, dass wir vor der Trübsalzeit entrückt werden würden, uns leidenscheu macht. Und argumentieren hauptsächlich mit dieser Leidenscheu gegen diese Lehre. Aber ich stimme Dr. Wolfgang Nestvogel zu. Ich zitiere aus der Schrift Entrückungsszenarien im Vergleich. Da sagt er, das Bedenken, wonach die Vorentrückungserwartung die Leidensbereitschaft der Gemeinden schwächen würde, ist nicht stichhaltig, da die Bedrängnis der Christen nicht auf die endzeitliche Geschichte, also die Zuspitzung, beschränkt ist, sondern von Jesus als permanentes Kennzeichen seiner Nachfolge angekündigt wurde. Dafür sagt er, nennt er die Stelle Markus 8, Vers 34 und folgende. Vielmehr sollte das Vorrecht, welcher in der Vorentrückungsperspektive verheißen wird, als besondere Ermutigung und auch als Stärkung der Leidensbereitschaft im gegenwärtigen Kampf des Glaubens dienen. 1. Timotheus 6, Vers 12. Und die beständige Erwartung des Herrn macht nicht träge. Wer den Herrn erwartet und weiß, dass er jederzeit kommen kann und dass er sich denn vor dem Richterstuhl des Herrn, wo sein Herz geoffenbart wird, verantworten muss, der wird auch dementsprechend leben oder probiert es dementsprechend zu leben. Und das Wort trösten, was hier im Vers 18 steht, wird auch manchmal mit ermahnen übersetzt. Und so soll uns die beständige Erwartung des Herrn und ja, unsere Verwandlung an diesem Ereignis trösten und ermahnen. Es geht darum, den Herrn zu sehen, ihm von Angesicht zu begegnen. Seht, wie oft die Worte in dem Abschnitt, den wir heute uns angeschaut haben, vorkommen. Herr, Herrn, Jesus, Christus. Sie kommen im Text in diesen 6 Versen 8-mal vor, was eindeutig zeigt, es geht um den Herrn. Ich will noch zum Schluss die Liedstrophe, die wir gerade schon gesungen haben, zitieren von Philipp Hiller. Wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist bald vergangen. Wir freuen uns schon überdies mit kindlichem Verlangen. Was wird geschehen, wenn wir dich sehen, wann du uns heim wirst bringen, wann wir dir ewig singen. Und damit möchte ich diese Predigt schließen und möchte mit euch noch ins Gebet gehen. Herr, danke für die Zeit in deinem Wort und für die Betrachtung deines Wortes. Und bitte, Herr, schenke es ein jeden von uns, dass wir dich erwarten, mit dir rechnen und auch erkennen, wie groß die Hoffnung ist auf das, was uns dort verheißen ist, und dass wir mit unserem Verhalten, mit unserem Leben, mit unseren Worten diese Lehre der beständigen Erwartung auf dich, dass wir sie schmücken mit unserem Wandel. Danke, Herr. Amen.